Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind.
Ich glaube, ich hatte so 3 Nissen oder 2 Nissen. Das kribbelt dann so. Und ich habe mich auch oft den Kopf gekratzt. Da musste ich beim Schlafen eine Badekappe aufziehen. Dann am nächsten Morgen wurde die abgemacht. Und dann waren die Haare auch so ganz fettig.
Es krabbelt und kribbelt und juckt im Haar und auf der Haut. Ob Läuse, Milben oder Flöhe. Sobald enger Kontakt besteht, können die Ekto- oder Außenparasiten von Mensch zu Mensch oder auch von Tier zu Mensch wandern. Dort leben und bewegen sie sich auf dem Körper, ernähren sich von Blut- oder Hautpartikeln. Das passiert mitunter schneller als gedacht. Läuse bringen die Kinder aus dem Kindergarten mit, Flöhe schleppen Katze und Hund ins Haus. Milben können überall da zum Problem werden, wo viele Menschen nah beieinander wohnen, zum Beispiel in einem Pflegeheim. Eine gute Hygiene schützt dabei nicht vor einem Befall und der kann eine ganze Reihe unterschiedlicher gesundheitlicher Probleme verursachen. Und darauf richten wir in der heutigen Sendung bis 11.30 Uhr die Lupe. Welche Folgen hat ein Befall mit Läusen, Milben oder Flöhen? Vor allem für die Haut. Was sind Symptome und wie lässt sich vorbeugen und behandeln? Sie können sich wie immer gerne an der Sendung beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern. Entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Ab ungefähr 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen zum Thema hier in der Sendung. Davor hören Sie nach den Nachrichten um 10:30 die aktuellen Informationen aus der Medizin. Da haben wir heute 2 Themen vorbereitet. Vor ziemlich genau einem Jahr, im Mai 2022, begann der globale Ausbruch der Affenpocken. So damals zumindest noch die Bezeichnung. Inzwischen wird international der Name Mpox verwendet. Vor einigen Tagen nun hat die WHO den deshalb verhängten Gesundheitsnotstand aufgehoben. Für uns Anlass, die aktuelle Lage zu beleuchten. Wie verbreitet sind die Viren noch? Wer sollte sich impfen lassen? Und welche Medikamente stehen zur Therapie bereit? Und heute Nachmittag geht es im Deutschlandfunk in einer Spezialsendung um die Ergebnisse der aktuellen Igloo-Studie, mit der das Leseverständnis von Grundschülerinnen und Grundschülern erfasst wird. Wir steuern eine medizinische Perspektive bei und gehen der Frage nach, wie Hörprobleme, Aussprachestörungen und Leseverständnis zusammenhängen. Soweit der Überblick, welche Themen Sie heute in der Sendung erwarten. Jetzt geht's um das Schwerpunktthema Läuse, Flöhe, Milben, Hautprobleme durch Ektoparasiten. Und dafür ist Professor Kurt Sunderkötter bei mir im Studio, Direktor der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie am Uniklinikum in Halle und lange Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für dermatologische Infektiologie und Tropendermatologie. Guten Morgen, Herr Sunderkötter.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Herr Sunderkötter, ich habe es gerade in der Anmoderation schon kurz gesagt. Läuse, Milben und Flöhe sind sogenannte Ektoparasiten. Können Sie einmal kurz beschreiben, was hinter diesem Begriff steckt?
Im Gegensatz zu Endoparasiten, die ja permanent im Blut oder in unseren Zellen verharren und da ihr parasitäres Leben führen, gehen die Ektoparasiten auf der Haut nur obendrauf. Sie dringen nicht tief ein, verharren nur, manche von ihnen auch permanent, wie zum Beispiel die Läuse, andere nur, um sich kurz mal von der Haut zu ernähren oder vom Blut.
Das wären zum Beispiel Flöhe.
Ja.
Es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer Ektoparasiten. Zecken und Mücken wären da Beispiele. Damit haben wir schon ganze Sprechstundenausgaben uns ausführlich beschäftigt. Deswegen heute der Fokus eben auf Läuse, Milben und Flöhe, die auch recht verbreitet sind und eben vor allem für die Haut Probleme verursachen. Wie häufig sind denn solche Probleme durch Läuse, Flöhe und Milben bei Menschen? Gibt es dazu Zahlen oder zumindest Schätzungen für Deutschland?
Genaue Zahlen gibt es nicht, weil all diese Erkrankungen jetzt nicht meldepflichtig sind. Aber wir beobachten zum Beispiel bei den Läusen immer wieder Zunahmen, zum Beispiel nach den Ferien, wenn Läuse auch aus den Urlaubsländern mit reingenommen werden, wenn Kinder ihre Köpfe zusammenstecken, um Ferienerlebnisse auszutauschen. Und wir erleben bei der Skabies in der Tat eine Zunahme, gerade in den letzten 15 Jahren. Ich denke, die stationären Aufnahmen wegen Skabies haben fast 8-fach zugenommen und die Fälle, die man indirekt ermitteln kann, zum Beispiel über den Absatz an Antiskabiosa oder über die Meldungen an die Krankenkassen, haben mindestens 4- bis 5-fach zugenommen.
Skabies, um das kurz einzuordnen, ein anderer Begriff wäre Krätze durch Milben ausgelöste Hauterkrankung. Gehen wir im Verlauf der Sendung noch genauer drauf ein. Lass uns erstmal mit den Flöhen beginnen. Wieso kommen die zu uns Menschen? Was machen die auf unserem Körper?
Es sind Ektoparasiten. Die müssen sich ab und zu mal ernähren und das machen sie gern von unserem Blut. Und dann springen sie auf uns. Sie sind lichtscheu, deswegen kommen sie meist in der Nacht und verstecken sich auch bis dahin in Ritzen oder anderen für kleinen Verstecken im Haus. Aber dann kommen sie, nehmen ein, zwei Probestiche und dann ernähren sie sich richtig und springen wieder von uns fort.
Deshalb auch diese oft charakteristische Reihe von Flohstichen, also Stiche in einer Reihe, die man an verschiedenen Körperpartien findet?
Ja.
Welche Hautprobleme können gezielt Flohstiche verursachen?
Ja, es sind ja Ektoparasiten, die nur kurz auf der Haut sind. Die sind ja gut beraten, dass man sie nicht sofort bemerkt. Das heißt, die haben in ihrem Rüssel auch ein Sekret, welches leicht anästhesierend wirkt und auch das Blut einer Gerinnung hemmt. Das heißt, wir merken die Stiche selber erst gar nicht. Das ist ja im Sinne des Flohs. Wir merken sie auch nicht unbedingt gleich danach. Bei manchen Menschen entwickelt das Immunsystem dann eine Reaktion auf diese Speichelprodukte und dann kann es zu Juckreiz kommen. Andere reagieren auch direkt auf die Sekrete, die in dem Speichel sind. Also da reagieren die Menschen unterschiedlich. Aber das häufigste Symptom ist der schon fast sprichwörtliche Juckreiz, der dann am nächsten Morgen bemerkt wird.
Mhm. Machen wir einen ganz kurzen Exkurs. Es geht um Hautprobleme hier primär, aber früher haben Flöhe in unseren Breiten ja auch noch ein anderes Risiko bedeutet. Stichwort Pest, die ja auch heute noch ein Problem in einigen Weltregionen ist. In Madagaskar, Bolivien oder auch in den USA gab es da zum Beispiel in den letzten Jahren immer noch Fälle. Da spielen Flöhe auch eine Rolle.
Ja, in der Tat. Das ist ja auch fast sprichwörtlich der Rattenfloh, der auch schon die erste große Pestwelle, die justinianische Pest, wohl mit übertragen hat. Sie sind Vektoren, sie sind also Übermittler dieser Bakterien von Yersinia pestis. Die sind in den Ratten, von dort gehen sie auf die Flöhe und wenn die Ratten sterben, suchen sich die Flöhe natürlich andere Wirte, wo sie sich ernähren können. Das ist dann der Mensch, zufällig, aber das hat fatale Folgen.
Welche Floharten sind denn heutzutage bei uns und für uns Menschen besonders relevant?
Der eigentliche Menschenfloh ist wahrscheinlich aufgrund der guten hygienischen Verhältnisse, in die wir leben, nicht mehr so häufig. Die uns jetzt ärgern, das sind meist Flöhe von Katzen, also der Katzenfloh, mitunter auch der Hundefloh.
Wenn es zu solchen Stichen kommt, also wenn man zumindest ab und zu von diesen Flöhen eben besucht wird, was kann man dagegen unternehmen?
Ja, sich nochmal gewahr machen, dass der Floh ja nicht auf uns wohnt, lebt. Ja, er ist nur transient auf uns. Das heißt, man behandelt natürlich die Papeln, die Knötchen, die er da hinterlassen hat, gegen den Juckreiz. Aber vor allem geht es darum, seine Verstecke aufzuspüren und ihn dort zu behandeln. Und das ist, ja, ich sprach vom Katzenfloh, zum Beispiel das Körbchen, in dem die Katze ist oder ihre Wohnstätte und die ganze Umgebung drumherum. Es geht also darum, das sehr gut zu reinigen, auch die Umgebung, Staubsauger in die Ritzen hinein und die Tücher, wo die Katze drauf verweilt hat, gut zu waschen. Und wenn das allein nicht hilft, durchaus mal sich die Hilfe eines Kammerjägers bedienen.
Wann wäre der Zeitpunkt, tatsächlich einen Kammerjäger zu bemühen?
Ja, ich denke, 2-3 Wochen sollte man sich bemühen, selber den Floh zu vertreiben, ja, oder die auch das, was er hinterlassen hat, an Eiern zu eliminieren. Wenn dann immer noch die Plage groß ist, dann dürfte man ihn, glaube ich, mal kontaktieren.
Mhm. Über die Flöhe werden wir im Laufe der Sendung noch weitersprechen. Schauen wir jetzt erstmal auf die zweite große Parasitengruppe, die Läuse. Wie sich ein Befall mit Kopfläusen äußert und was er nach sich zieht. Dazu hat meine Kollegin Anneke Meyer einen Erfahrungsbericht bei einer Familie eingeholt. Den hören wir uns jetzt an dieser Stelle zur Einstimmung einmal an.
In unserem Fall haben wir es aus dem Urlaub mitgebracht.
Ja, also im Urlaub hat es schon ganz krass angefangen zu jucken.
Das war sozusagen ein kleines Mitbringsel.
Kaum zu Hause angekommen, fällt den Eltern auf, die ältere Tochter kratzt sich ständig am Kopf. Noch bevor sie genau nachgeguckt haben, was da so jucken könnte, hat die Familie einen Verdacht.
Ich habe die ganze Zeit gekratzt, schon bei dem Gedanken daran kratzt sich, glaube ich, jeder den Kopf. Wir hatten schon einmal Läuse, daher bin ich da einfach ja, wie so ein Schießhund und gucke einfach ganz genau, was das jetzt ist an möglichen Schuppen oder Krümeln, die im Haar sind.
Wir hatten so einen kleinen Kamm, da war so eine Lupe dran. Und dann, wenn man welche gefunden hat, dann wird es irgendwie mit so Öl eingeschmiert und dann wird es irgendwie gekämmt, dann werden alle Läuse so rausgemacht und dann eine Badekappe aufgesetzt. So, und dann in der Nacht damit schlafen.
Und zwar die Eltern genau wie die Kinder. Auch der Rest der Wohnung muss in Läusekur.
Alle Kuscheltiere in den Gefrierschrank, dann alle Sofas absaugen, alle Bettsachen, alle Handtücher waschen. Das war die große Freude, direkt nach dem Urlaub nochmal einen Riesenschwung. Alle Betten abziehen und die Kinder haben teilweise 3 Kopfkissen. Das habe ich jetzt auch geändert. Also solche Geschichten. Du musst halt dann irgendwie einmal Tabula rasa machen und dann hast du aber auch Ruhe.
Am nächsten Morgen ist der Läusespuk auch schon vorbei.
Haben wir es abgemacht, geduscht und dann sind wir ganz normal in den Hort gegangen.
Annike Meyer hat diesen Erfahrungsbericht aufgezeichnet. Herr Sunderkötter, wie äußert sich ein Befall mit Läusen typischerweise?
Ja, auch da merkt man erst nicht viel. Das ist ja der Trick der Laus. Auch sie möchte gerne Blut saugen und da braucht sie ein bisschen länger als der Floh, ohne bemerkt zu werden. Und daher sondert auch sie mit ihrem Sekret offenbar Substanzen mit ab, die die Haut zumindest ein bisschen anästhesieren, die vor allem auch das Blut an der Gerinnung hemmen. Erst wenn das Immunsystem des Menschen Wind davon bekommen hat, dass da etwas ist, was da nicht hingehört, dann entwickelt es langsam eine Reaktion dagegen, sodass es manchmal 4 Wochen dauern kann, bevor man überhaupt Juckreiz hat. Natürlich kann es auch sein, dass die Sekrete kurzfristig auch einmal Juckreiz machen, der ist aber nicht so heftig. Oder dass vielleicht Bewegung bemerkt wird. Aber in der Regel ist es so, dass so der erste Lausbefall, wenn das Kind in die Schule kommt, nicht bemerkt wird, jedenfalls nicht, bevor die Läuse dann auch auf Schulkameraden übergegangen sind.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie werden Kopfläuse übertragen? Was sind da Risikosituationen, mögliche Ursachen?
Also sie können nicht fliegen. Sie gehen nur direkt von Haar zu Haar. Das heißt, es ist erforderlich, dass die Haare nah beieinander sind. Und das ist bei Kindern aber oft der Fall. Die stecken die Köpfe zusammen, um sich Sachen zu erzählen. Sie schlafen nebeneinander im Bett. Auf diese Weise können es dann auch die Geschwister oder die Eltern bekommen, wenn die Kinder im Bett mit ihnen liegen. Also das ist ganz entscheidend, der nahe Kontakt Haar zu Haar.
Wenn jetzt der Verdacht auf Kopfläuse besteht, wie kann diese Diagnose dann tatsächlich bestätigt werden?
Durch genaue Inspektion. Und ich denke, alle Eltern, die Kinder haben, werden da schon ihre Erfahrung gesammelt haben, so wie wir es eben in dem Beitrag ja sehr plastisch auch geschildert bekommen haben. Man soll die Haare genau durchsuchen. Was viel eher auffällt, sind die von den Läusen abgelegten Eier, Nissen genannt, die an dem Haar so festkleben, dass man sie nicht einfach abstreifen kann. Und sie bleiben eben auch an dem Haar hängen, wenn die Laus schon längst entschlüpft ist. Sie fallen auf, sehen aus wie Schuppen, aber sie lassen sich eben nicht abstreifen. Das ist das Entscheidende. Und auch vielleicht Pomade, die manche im Haar haben, die da angetrocknet ist, lässt sich viel leichter entfernen als eine solche Lausnisse. Wenn man Glück hat, kann man die Läuse unten am Haarboden sehen. Sie halten sich immer in der Nähe der Kopfhaut auf, weil es da schön warm ist und es ist ja auch nah zu ihrer Nahrungsquelle. Manchmal bewegen sie sich und dann fallen sie auf. Es kommt auch auf die Haarfarbe an. Also braune oder rote Haare, da sind die Läuse nicht so schnell zu erkennen wie auf andersfarbigen Haaren.
Lässt sich so ein Läusebefall überhaupt vorbeugen bei den Übertragungswegen, die Sie da gerade geschildert haben, was ja gerade bei Kindern sozusagen typisches Verhalten ist, einfach eng zusammenzuspielen, sich eng miteinander, nebeneinander aufzuhalten?
Ja, indem man dann, wenn so ein Ausbruch geschehen ist, den Kindern schon sagt, dass sie jetzt nicht mehr so nah beieinander kommen dürfen. Das geht auch. Da haben, glaube ich, auch Schulen und Kindergärten schon so ihre Erfahrung gemacht. Sie sollten dann auch bitte nicht Schals oder Mützen austauschen. Das Risiko, dass über diese Gegenstände Läuse übertragen werden, ist nicht sehr hoch, denn die Laus möchte viel lieber auf dem Haar bleiben. Es sind dann eher kranke oder schon schwächliche Läuse, die davon abfallen und in Mützen oder Schals sich finden. Aber ausschließen können wir es eben nicht, genauso wenig wie auf den Kopfkissen. Also es muss nicht unbedingt immer über die Kopfkissen übertragen werden, aber waschen schadet sicher nicht, um eine weitere Verbreitung zu verhindern.
Wenn es jetzt tatsächlich zu einem ernsthaften Befall gekommen ist, es gibt auch Nissen und es werden erwachsene Tiere gefunden. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es dann?
Also behandeln sollte man, wenn man der Laus ansichtig wurde oder ihre Eier, sofort. Und da gibt es sehr wirksame Substanzen. Das, was zurzeit am meisten empfohlen wird und was auch ich nehmen würde oder auch genommen habe, denn wir hatten sie auch schon in der Familie, das ist eine Substanz, Dimethikon genannt, die sich, wenn sie die richtige Mischung an langkettigen und kurzkettigen Präparaten hat, schnell auf dem Haar verteilt. Sie spreitet sehr gut und die etwas langkettigeren Dimethikon-Bestandteile, die setzen sich dann in die Tracheen der Läuse und ersticken sie. Die pressen die Luft raus, die Laus kann keine Luft mehr holen und erstickt. Und das ist sehr wirksam und es ist bislang kein Resistenzmechanismus bekannt, mit dem die Laus etwas dagegen tun könnte. Es gibt aber weitere Präparate, Pyrethroide von den Chrysanthemen oder das synthetische ähnliche Produkt Permethrin, das auch in über einem Dreiviertel der Fälle wirksam ist. Und ja, zwischendurch immer wieder die Haare auskämmen, denn nicht alle diese Substanzen bewirken eine Abtötung der Eier und die muss man dann eben zusätzlich noch mit abstreifen, mit diesen auch schon eben geschilderten Läusekämmen.
Mhm. Es gibt jetzt ja auch klassische Hausmittel, von denen da berichtet wird oder was sich zumindest immer mal so noch tradiert, zum Beispiel Öl. Gibt es da tatsächlich einen wissenschaftlichen Nachweis, dass solche Hausmittel auch wirksam sein können?
Gute wissenschaftliche Studien dazu gibt es nicht, aber doch die Beobachtung, dass viele Öle ja vielleicht eine annähernd ähnliche Wirkung haben wie das Dimethikon. Also sie machen die Läuse zumindest etwas bewegungsunfähiger offenbar, aber sie töten sie, so meine ich, nicht zuverlässig ab. Das heißt, man kann diese Substanz nehmen, aber ich würde davon abraten, weil es einfach Substanzen sind, deren Wirksamkeit besser belegt ist. Ich will ja nicht abstreiten, dass manche dieser genannten Substanzen, und da gibt es Myriaden, ja, ihre Wirkung haben, aber es ist nicht belegt.
Jetzt haben wir noch 5 Minuten im ersten Teil der Sendung. Schauen wir noch auf die dritte Gruppe, die wir am Anfang schon angesprochen haben. Die Milben. Warum besiedeln die uns Menschen?
Ja, Milben sind ähnlich wie die Laus permanente Ektoparasiten. Die graben sich sogar etwas ein in die Haut, so in die oder unter die oberste Hornschicht. Das machen zumindest die Weibchen und da verharren sie für ein paar Wochen und legen Eier. Und sie ernähren sich gut von den Bestandteilen unserer Epidermiszellen, also von den oberen Hautschichtzellen.
Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, eine ganz relevante Gruppe bei den Milben sind die Scabies oder Krätzemilben. Was charakterisiert die?
Ja, von denen sprach ich, die meinte ich, wenn ich eben meinte, dass das eben permanent uns besiedelnde Milben sind. Scabies-Milben, die Auslöser der Krätze, sind die, die eben in die oberste Hautschicht hineingehen, die auch nicht sofort bemerkt werden. Sie können Juckreiz machen, die einzelnen Gänge, die man an der Haut sieht. Aber da ist es vor allen Dingen auch wieder die Immunreaktion des Körpers, die ihre Zeit braucht. Ja. 4, 6 Wochen vielleicht, aber dann zu erheblichem Juckreiz führt im Rahmen dieser Abwehrreaktion gegen die Milben.
Wie kommt es da überhaupt zur Besiedlung? Also wie gelangen die Milben auf den Menschen?
Da auch Milben fliegen nicht, jedenfalls nicht die Scabies-Milben, und da braucht es auch engen körperlichen Kontakt. Jetzt nicht an den Haaren, sondern eben von Haut zu Haut. Man hat geschätzt vielleicht 20 Minuten. Ich denke aus unseren Beobachtungen und Ableitungen, dass es auch kürzer gehen kann. Aber es braucht intensiven Kontakt, denn die Milbe muss ja sich von der Haut erst lösen und dann in die Milbe des nächsten Wirtes ein bisschen eingraben. Und das braucht sie schon 5 bis 10 Minuten für.
Welche gesundheitlichen Probleme können jetzt mit so einer Scabies zusammenhängen? Da geht es ja nicht nur um Juckreiz, sondern das kann ja durchaus schlimmer sich entwickeln.
Ja, Milben übertragen, also die Scabies-Milben übertragen keine Infektionskrankheiten. Das ist das Beruhigende. Aber der Juckreiz ist so immens, dass natürlich jeder, der davon befallen ist, kratzt. Und unter den Fingernägeln haben wir natürlich, wenn wir kratzen, auch so manche Bakterien. Und der Juckreiz ist so stark, dass man auch die Stellen aufkratzt. Das heißt, die Hautbarriere ist gestört und dann können Bakterien dort eindringen. Und da gibt es eben Bakterien, gerade in den Endemiegebieten von Scabies, das sind Streptokokken, die sogar auch dazu führen können, dass es anschließend zu einer Nierenentzündung kommt. Hier in Deutschland ist dieser Stamm an Streptokokken schon lange nicht mehr aufgetreten. Aber Streptokokken und Staphylokokken reichen hier aus, um einfach auch leichte eitrige Hautinfektionen zu verursachen.
Mhm. Solche Scabies-Ausbrüche gibt es ja immer wieder auch in Pflegeheimen. Wie kommt das zustande? Warum breiten sich da gerade diese Parasiten unter bestimmten Umständen aus?
Also da mag man vielleicht etwas länger ausholen wollen. Die Zeit, die uns jetzt vor den Nachrichten, glaube ich, nicht mehr gegeben ist. Ich fasse es kurz. Wir haben mehrere Abwehrmechanismen gegen Scabies. Und wenn die nicht greifen, weil der Patient immunsupprimiert ist, weil er sich nicht bewegen kann und kratzen kann, denn das ist ein Abwehrmechanismus, sich nicht richtig bewegen kann und waschen kann, ein weiterer Abwehrmechanismus, dann können die Milben sich ungestört vermehren. Ja, und eine Milbe legt 1 bis 2 Eier pro Tag, aus denen schlüpfen weitere. Und das geht in die Tausend, in die Millionen. Und diese Patienten, ja, haben keinen Juckreiz, denn die Immunreaktion ist ja nicht da. Und so tragen sie Millionen von Milben auf sich. Und da reicht eine kurze, leichte Berührung, anders als eben geschildert bei der gewöhnlichen Skabies, damit sich die Mitmenschen auch anstecken. Mhm. Und im Pflegeheim sind natürlich viele da, die Berührung mit diesen Patienten oder Menschen haben. Und so geht es dann im Nu in seinem Pflegeheim um.
Dann vielleicht noch ganz kurz, 1 Minute, 30 Sekunden bis zu den Nachrichten. Kurzer Überblick, wie wird behandelt, wenn es tatsächlich zu so schwerwiegenden Problemen durch Skabiesmilben kommt?
Also fangen wir an mit der gewöhnlichen Skabies. Da gibt es auch Mittel, die man extern aufträgt, wo man hier jetzt auch schon gewisse Dinge beachten muss, mehr noch als bei Lausbefall. Es gibt aber auch Mittel, die systemisch wirken, also Tabletten. Und wenn dieser extreme Befall auftritt, dann kombiniert man beide Therapieformen. Gleichzeitig muss man aber alle Kontaktpersonen, die ja jetzt mögliche Träger auch der Skabies sind, mitbehandeln. Und das verlangt schon große logistischen Aufwand.
Und wir haben eine erste Hörerin in der Leitung, Frau Formes aus Bedburg. Guten Morgen, Frau Formes.
Guten Morgen zusammen.
Ja, Ihre Frage bitte.
Ja, ich habe eine Frage und zwar zu Grasmilben.
Ja.
Mit denen habe ich immer unheimliche Probleme. Und zwar meistens so ab Juni, es kommt ein bisschen auf die Witterung an. Und verursachen einen fürchterlichen Juckreiz, vor allen Dingen an Stellen, die immer leicht feucht sind, also in der Leistengegend oder in der Analfalte unter den Armen. Was man da am besten dagegen machen könnte, ob man sich irgendwie schützen kann. Also ich gehe schon immer richtig angezogen in den Garten.
Frau Formes, vielen Dank für die Frage. Herr Sundergötter, die gebe ich gerne an Sie weiter. Über Grasmilben haben wir noch gar nicht gesprochen in der Sendung. Das sind Milben, die eigentlich in der Vegetation leben, die also nicht uns Menschen aktiv aufsuchen.
Richtig, die wenn, dann über nur ganz kurz uns stechen, wenn wir nämlich mit ihnen in Berührung kommen. Also keine Sorge, diese Grasmilben sind nicht auf ihnen, ja, die residieren nicht auf ihnen. Und das, was sie quält, das ist in der Tat der Juckreiz. Dagegen gibt es Mittel, die juckreizstillend sind, das würde ich Ihnen empfehlen. Da gibt es lokale Antihistaminika, die Sie auftragen können, andere Substanzen. Sie fragen ja wahrscheinlich auch, was Sie prophylaktisch machen können. Also bitte nicht die Grasmilben eliminieren, dann nehmen Sie den Vögeln ihr Futter weg. Aber wie Sie es auch sagen, Kleidung nehmen, die eng ist, die eng anliegt, dass Sie nicht darunter krabbeln können. Und die Stellen vielleicht meiden, von denen Sie wissen, dass sie eben sehr dicht besiedelt sind mit Grasmilben.
Mhm. Frau Formes, vielen Dank nochmal für den Anruf. Nach Grasmilben haben tatsächlich mehrere Hörerinnen und Hörer gefragt. Nicht so Herr Schubert, unser nächster Anrufer aus Dresden. Guten Morgen, Herr Schubert. Bei Ihnen geht es um das Thema Flöhe, wenn ich richtig informiert bin.
Genau. Also vor vielen Jahren hatte ich mal auf Reisen einen Floh eingefangen. Das war in Rumänien auf dem Dorf. Und ja, was habe ich dann gemacht? Und das kann man vielleicht auf Reisen auch empfehlen. Ich habe mich komplett ausgezogen. Da muss man natürlich in so einem rumänischen Dorf erstmal den Dorfbewohnern sagen, also das hat jetzt den und den Grund. Und nun guckt man nicht komisch. Und zwar im Freien. Mich dann in so eine Art Teich begeben. Was war einfach die beste Gelegenheit, mich ordentlich komplett zu waschen. Eine Dusche war da halt gerade nicht. Und dann habe ich sämtliche Sachen, all das, was ich anhatte und auch das, was in meinen Taschen war, ganz gründlich ausgeschüttelt im Freien. Und da habe ich das Tier oder die Tiere sozusagen dann wirksam verloren und das Problem war geklärt.
Herr Schubert, vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Ich gebe den weiter an Herrn Sundergötter. Kann das reichen, um tatsächlich Flöhe loszuwerden?
Ja, der Floh wird ja wahrscheinlich ein rumänischer Floh gewesen sein, der da in dem Hotel ansässig war oder in dem Zimmer, in dem Sie waren. Sie haben wahrscheinlich gut dafür gesorgt, dass der nicht in Ihren Koffer gesprungen ist. Denn das kann natürlich passieren. Auf die Weise nimmt man ihn damit nach Hause. Eventuell auch von den Kleidern. Das haben Sie gut gemacht. Ja, wer heilt, hat recht. Wichtig ist eben, dass man, wenn man merkt, oder Flöhe in einem Zimmer bemerkt oder die Flohstiche am nächsten Morgen, dass man Vorkehrungen trifft, die dann nicht zufällig mit nach Hause zu nehmen. Das heißt, Koffer verschlossen halten, vielleicht sogar mit einem Insektizid behandeln, wenn man zu Hause angelangt ist.
Das bedeutet also auf jeden Fall, alles, was potenziell als Versteck dienen könnte, eben auch für die Tiere, muss untersucht oder behandelt werden, gewaschen werden.
Ja, also wenn man in einem Hotel ist, dann obliegt das natürlich dem Hotelmanagement dafür zu sorgen. Man selber sollte eben nur aufpassen, dass man ihn nicht mit nach Hause schleppt.
Herr Schubert, vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Uns haben auch viele Fragen per Mail erreicht. Eine Hörerin fragt, können Kopfläuse auch in der Bahn übertragen werden, beispielsweise über die Sitzkissen, die es da gibt?
Ja, diese Befürchtung wird häufiger geäußert. Man muss schon sehr viel Pech haben, wenn einem das widerfährt. Denn wie vorhin ja beschrieben, die Läuse sind ja viel lieber auf der Kopfhaut. Warum sollen die Kopfhaut verlassen? Und warum sollen die in das Kopfpolster der Bahn gehen? Wenn da welche drauf sind, dann sind sie oft kränklich und vielleicht nicht mehr unbedingt ansteckungsfähig. Aber es ist, wie es ist. Wenn man keinen Haar-zu-Haar-Kontakt gehabt hat und plötzlich Läuse hat, dann fragt man sich natürlich, wo sind die her? Theoretisch ist das möglich. Also wenn jetzt jemand vor mir in der Bahn gesessen hat, der dicht mit Läusen befallen war, oder Kinder, dann möchte ich das nicht ausschließen, aber es ist nicht der häufigste Übertragungsweg.
Eine Hörerin hat uns gebeten, ob wir etwas über die Milben sagen können, die am Wimpernrand sitzen.
Das ist eine delikate Frage, denn das sind wahrscheinlich Läuse, von denen wir noch nicht gesprochen haben. Ja, wir haben ja von den Kopfläusen gesprochen. Es gibt ja auch die berüchtigten Filzläuse. Das sind Läuse, die lieben Gegenden ja, mit apokrinen Drüsen. Das sind die Gegenden im Genitalbereich, manchmal auch Axillarbereich und bei Kindern oft auch die Wimpern. Diese Läuse sitzen in den Genitalhaaren. Die haben noch kräftigere Klauen fast, als es die Kopfläuse haben und werden eben über Intimkontakt leicht übertragen. Und wenn sie in den Wimpern sitzen, sollte man natürlich nach den anderen Gegenden am Körper schauen, wo sie berüchtigterweise auch zugegen sind. Aber an den Wimpern sind sie schwierig zu behandeln, während ich ja die übrigen Haare dann auch so behandeln kann, wie ich es eben von den Kopfhaaren geschildert habe, ist es bei den Wimpern nicht immer so leicht möglich, weil es zu Augenreizungen kommt. Wenn man verständige Kinder hat oder erwachsen ist, ja, dann kann man sagen, Augen schließen und vorsichtig das mit einem kleinen Instrument auftragen. Die Substanzen, die ich eben genannt habe. Wenn es aber kleine Kinder sind, dann hilft oft nur weiße Vaseline, also was die Läuse wenigstens zum größten Teil erstickt und dann tatsächlich Stück für Stück mit der Pinzette diese Läuse entfernen. Kein leichtes Thema. Bitte nicht die Wimpern abschneiden.
Bevor wir uns Ihren Fragen widmen, blicken wir an dieser Stelle erst ein paar Minuten auf die Biologie, die Lebenszyklen von Läusen, Flöhen und Milben. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Heinz Mehlhorn gesprochen. Er hat viele Jahrzehnte das Leben von Parasiten erforscht, die uns Menschen besiedeln, lange an der Universität Düsseldorf. Und auch im Rentenalter ist er fasziniert von den Tieren geblieben, entwickelt weiter Mittel gegen Parasiten und unterrichtet Medizinstudierende. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, was haben Läuse, Milben und Flöhe aus biologischer Sicht gemeinsam?
Diese Tierchen, diese Gruppe, die haben eben im Allgemeinen ein sehr, sehr starkes Gerüst aus ihrem Körper, aus Chitin. Sie sind angewiesen eben auf das Saugen von Blut und auch Lymphe bei entsprechenden Tieren. Und eben diese Tierchen müssen sie finden. Und dazu haben sie Mechanismen entwickelt, wie zum Beispiel Sprungbeine, um eben vom Boden an einen Hund, eine Katze, einen Mensch heranspringen zu können. Andere krabbeln eben direkt auf, wenn der Mensch oder der Hund oder die Katze damit in Kontakt kommt. Das heißt also, es ist ein Netzwerk, hat sich entwickelt im Laufe der Zeit zwischen Tierchen in der Umwelt, die aber einen Wirt brauchen und gleichzeitig diesen Wirt auch noch als Omnibus benutzen.
Wie spezifisch sind denn Läuse, Flöhe oder Milben an ihre jeweiligen Wirte angepasst? Gibt es also auch Generalisten?
Ja. Ja, das kann man wirklich sagen. Also zum Beispiel die Läuse, die den Menschen befallen, sind für Menschen wichtig. Es gibt aber auch Gruppen, die eben auf beide gehen, auf Tiere. Aber eben im Prinzip, es hat sich im Laufe der Evolution dann rausgestellt, ganz bestimmte Pärchen in Anführungszeichen. Das heißt, die haben sich alle spezialisiert, weil es bringt den Blutsaugern eben nur etwas, wenn sie eben tatsächlich das perfektioniert haben.
Stichwort Evolution haben Sie gerade schon genannt. Ja. Welche Gruppe Läuse, Flöhe oder Milben ist denn im Lauf der Evolution oder hat sich im Lauf der Evolution am besten an den Menschen als Wirt angepasst?
Da sind die Läuse, die sind insbesondere bei Menschen besonders spezial. Die Tiere haben andere Läuse häufig, mal geht eine auch rüber, aber wie gesagt, wir haben Spezialisten, die Kleiderlaus, die Kopflaus und die Filzlaus, das sind wirklich Spezialisten, die beim Menschen sind. Und bei Milben, die sind meist breiter gestreut, weil sie eben tatsächlich auch ein sehr, sehr großes Spektrum haben, eben bei Tieren. Manches sogar auch bei Pflanzen. Das gibt also ein ganz breites Spektrum bei den Milben zum Beispiel.
Mhm. Bleiben wir noch ganz kurz bei den Läusen, haben Sie auch zuerst angesprochen. Ja. Wenn wir da mal auf die Lebensweise so einer Laus schauen, sei es jetzt beim Menschen oder auch bei einem Wildtier, wie sieht ein typischer Lebenszyklus aus?
Ja, also die Laus, die saugen, und zwar die Adulte und Weibchen. Und die Weibchen paaren sich.
Also die erwachsenen Weibchen.
Die Weibchen legen dann eben entsprechende Eier ab. Und aus den Eiern schlüpfen eben die Larven. Die wachsen heran und werden wieder zu adulten Tieren. Das heißt, wenn eine schwangere Laus im Kindergarten erbeutet wird von irgendeinem Kind, dann wird die eben heranwachsen. Und wenn dann noch ein Männchen in irgendeiner Form dann dazugekommen ist, werden die eine gemeinsame Zucht auf dem Köpfchen dieser Person dann wahrnehmen. Und das kann sich eben dann auf die ganze Familie verbreiten, so nach und nach.
Sie haben eben auch die Gruppe der Milben angesprochen und auch schon gesagt, da gibt es auch Vertreter, die nicht parasitisch auf anderen Tieren leben, sondern die sich von Pflanzen ernähren.
Ja, diese Milben fressen eben oder nagen eben entsprechendes Pflanzenmaterial an und die sind zum Beispiel sogar sehr speziell, sodass eben bei manchen Ernten eben dann einiges kaputt geht. Das ist einfach eine Anpassung, die über Millionen von Jahren gegangen ist. Wie gesagt, die einen haben sich spezialisiert eben auf Pflanzen. Und andere haben sich eben spezialisiert auf Tiere und Menschen.
Jetzt haben Sie Schäden an Pflanzen durch Milben angesprochen. Milben können ja auch bei Tieren oder bei, ich sag mal, Nutztieren auch eine große Rolle spielen. Stichwort Varroa-Milbe bei Honigbienen.
Ja, zum Beispiel. Das führt eben dazu, wenn die befallen sind, dann geht die Funktion dieser Wirte wird gestört, sodass eben die eben keinen Honig produzieren können. Und so gibt es eben auch bei Pflanzenbefallenen, dass da ganze Bereiche gestört werden. Aber insgesamt ein solches Tier, was Blut saugt oder Pflanzensaft saugt, hat nur eine Chance, dauerhaft zu überleben, wenn sie nicht alles kaputt machen, nicht?
Wir haben jetzt etwas ausführlicher über die Läuse und die Milben gesprochen. Ja. Bleiben noch die Flöhe, wenn wir da noch mal einen genaueren Blick drauf werfen. Wie finden die eigentlich ihre Wirte und zum Beispiel eben auch uns Menschen?
Ja, die Flöhe, die können also ein bisschen laufen, aber die können auch hervorragend springen. Aber die werden im Allgemeinen eben, weil die nicht zu spezifisch sind, eben auch durchaus von Menschen, zum Beispiel von unserem Hundchen, Miezekätzchen, ins Haus eingeschleppt. Und legen dann Eier und aus den Larven, die dann in dieses neue Biotop reingekommen sind, die gehen dann durchaus eben auch in den Menschen. Das heißt also, es empfiehlt sich schon, als Hunde- oder Katzenhalter dafür zu sorgen, dass das Tier eben nicht diese Tierchen bei sich A einschleppt und B natürlich dann im Haus auch verbreitet. Das ist ganz wichtig.
Einblicke in die Lebensweise von Flöhen, Läusen und Milben waren das vom Parasitologen Heinz Mehlhorn. Herr Sunderkötter, wir haben im Interview gerade noch mal von der Rolle der Haustiere gehört, von denen Ektoparasiten auf den Menschen überspringen oder überwandern können, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man an die Flöhe denkt. Wie kann dieses Problem entschärft werden? Also was sollten Tierhalterinnen und Tierhalter beachten, um solche Hautparasiten, Kontakt mit solchen Hautparasiten möglichst im Vorhinein zu vermeiden?
Also Herr Mehlhorn hat es ja schon richtig angedeutet. Es gibt ein paar Vorkehrungen, die man treffen kann. Das berühmte Halsband, was man den Tieren umlegen kann, das ist mit Insektiziden versehen. Und das ist wichtig. Das andere ist einfach, dass man ein bisschen schaut, ist er mit von Parasiten befallen? Also es ist empfiehlt sich ab und zu mal, das Fell zu durchmustern, ob da Rückstände sind, zum Beispiel die Kotballen von Flöhen. Man stellt die Tiere dazu, so wird es empfohlen, auf ein weißes Tuch, bürstet sie und wenn dann entsprechende Kotreste von den Flöhen dort dann auf das weiße Tuch sieht, herunterrieseln, dann weiß man, dass man was tun muss. Und was dann zu geschehen hat, das haben wir ja vorhin schon beschrieben. Mhm. Man behandelt die Tiere, man behandelt aber auch ihre Lagerstätte, ihre Nester und deren Umgebung.
Mhm. Vor der Nachrichtenpause haben wir über Filzläuse gesprochen, die sich an den Wimpern ansiedeln können. Eine Hörerin fragt auch nach Milben, die sich am Wimpernrand ansiedeln können. Das gibt es auch. Nicht nur Läuse, sondern auch Milben.
Richtig, das gibt es. Und wir werden sogar von diesen Milben permanent bewohnt. Das ist immer eine beliebte Frage in der Vorlesung, wenn die Studenten müde werden. Ja, was kommt nachts auf ihr Gesicht, hat 8 Beine und 6? Das sind Milben, die wir in unseren Haarbälgen haben. Demodex-Milben. Und die können sich unter gewissen Umständen sehr stark vermehren. Erst dann gewinnen sie eigentlich Krankheitswert, oft auch im Rahmen einer Erkrankung, die wir Rosatia nennen oder auch Kupferfinne im Volksmund genannt, die sie wahrscheinlich mit triggern oder unterhalten. Und es ist ein Problem, was auch die Augenärzte, glaube ich, häufiger sehen, dass eben diese Milben sehr stark an den Maibohmschen Drüsen sein können, also an den Wimpern. Und dann kann man sie lokal dort behandeln und die Anzahl herunterdrängen. Man wird sie nicht los, braucht man auch nicht.
Was ist das für eine Erkrankung, die Sie jetzt erwähnt haben und wie äußert die sich genau?
Die Rosatia, ja. Das ist eine Erkrankung, ja, man sagt ein wenig scherzhaft, die Akne des Erwachsenen. Man hat erst anfallsweise Erröten, oft nach scharfen Speisen oder Rotwein. Dann kommt es zur Erweiterung der Blutgefäße im Gesicht, also man kriegt rote Wangen. Und dann beginnen sich die Talgdrüsen zu vergrößern. Also auch die Drüsen, in denen diese Milben sitzen. Und das ist wahrscheinlich auch das Wechselspiel, was dazu führt. Und die Nase vergrößert sich, es wird etwas gröber. Also Sie sehen, diese Erkrankung kann verschiedene Äußerungsformen haben.
Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Lehmann aus Berlin. Guten Morgen, Frau Lehmann.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage zu den, zu den Milben. Ich habe eine 91-jährige Freundin, bettlägerig und dement, die seit Jahren unter stärkstem Juckreiz leidet, bis zum Blutigkratzen am ganzen Körper. Und es ist, glaube ich, nie ein Test auf Milben gemacht worden. Sie hat bestimmt 30 verschiedene Medikamente ausprobiert von Hautärzten aus dem aus einer Klinik, auch mit Medikamente, die in der Apotheke extra angerührt wurden. Mhm. Es hat nichts geholfen. Sie leidet immer noch wirklich schrecklich darunter, kann auch nachts dadurch nicht schlafen und kommt nicht zur Ruhe. Gibt es denn bitte irgendein wirksames Medikament? Denn die Frau ist kaum transportfähig, nicht? Sie hatte mal Lichttherapie bekommen, das hat kurzzeitig geholfen, aber wie gesagt, dann konnte sie nicht mehr dahin kommen in diese Praxis. Und seitdem, ja, geht's praktisch unverändert weiter. Es ist schrecklich.
Frau Lehmann, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich sehe da erstmal zwei Fragen. Denn einmal nach der Diagnose. Was muss getan werden, um tatsächlich festzustellen oder dann eben auszuschließen, dass es da um Milben gehen könnte, Herr Sunderkötter?
Ja, also der armen Dame muss geholfen werden. Juckreiz ist natürlich das Symptom des Hautarztes. Und der kann sehr quälend sein. Und sie hat es sehr plastisch geschildert. Es gibt aber mannigfache Gründe, warum Juckreiz auftritt. Natürlich ist eine Ursache, an die wir immer denken bei Juckreiz, gerade bei Patienten aus Pflegeheimen, die Skabies. Danach schaut man. Und wenn es die eben schon angesprochene berüchtigte Skabies custosa ist, dann findet man die Milben sehr leicht. Sollte aber Handschuhe anziehen und Schutzkittel, bevor man sich dran macht. Etwas Beruhigendes ist, dass sie diesen Juckreiz hat, denn die Patienten, die eine Skabies custosa haben und die sie haben, weil das Immunsystem geschwächt ist, haben keinen Juckreiz. Ja, das bedingt ja wiederum, dass diese Patienten sich weniger kratzen und damit eben ungeschützt immer mehr Milben auf dem Körper haben. Also, man sollte auf jeden Fall einmal nach Skabies Milben schauen, das ist unabdingbar und ich hoffe, dass es auch gemacht worden ist.
Sind die mit bloßem Auge zu erkennen oder
Nein, man braucht eine vergrößerte Lupe dazu und das sollte man auch dem Hautfacharzt oder dem Allgemeinmediziner überlassen. Die haben gerade in den letzten Jahren viel Erfahrung darin gesammelt. Also das geht einfach. Mhm. Aber weil sie Juckreiz hat, ist die Gefahr, dass sie eine Scabies custosa hat, nicht ganz so groß. Ausschließen muss man sie, ganz sicher. Aber dann müsste man sich um die anderen Ursachen des Juckreizes kümmern. Und die sind, wie gesagt, vielfältig. Es gibt auch Medikamente, die bei den meisten Juckreizformen helfen. Das sind Mittel, wie man sie auch gegen Epilepsie verwendet, weil sie das Nervensystem beruhigen. Ich sage es einfach mal jetzt so in der verständlichen Form. Und irgendetwas in der Richtung sollte man tun. Aber es ist trockene Haut, Diabetes, sind alles Dinge, die zu Juckreiz an der Haut führen können.
Aber die Mittel, die Sie jetzt angesprochen haben, die sind eben unabhängig davon einsetzbar. Die behandeln das Symptom, das Richtig. Jucken und nicht die Ursache. Ja. Frau Lehmann, vielen Dank für den Anruf. Ich nehme Ihren Anruf zum Anlass, dass wir nochmal genauer auf die Scabies schauen, auch wenn da jetzt die Diagnose nicht eindeutig gestellt wurde oder werden konnte bisher. Herr Sunderkötter, Sie haben gerade schon verschiedene Formen der Scabies angesprochen. Scabies crustosa haben Sie einige Male gesagt. Es gibt aber auch andere Formen von Scabies.
Ja, und viel häufiger ist die gewöhnliche Scabies. Und das ist eine Erkrankung, die zunimmt. Die Gründe dafür wissen wir nicht genau. Aber dass sie zunimmt, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Und wenn ich also von einer solchen Milbe befallen werde und sie sich eingegraben hat, jetzt in die oberste Hautschicht und dort Eier legt, dann habe ich ja verschiedene Möglichkeiten, diese Milbe zumindest die Anzahl zu begrenzen. Man kratzt sich, wenn das Immunsystem in Gang gekommen ist. Das Immunsystem selber hat aber auch Mechanismen, um die Milben zum Teil abzutöten, aber, und das muss man immer sagen, es reicht nicht aus, um die Milben ganz loszuwerden. Es reicht aus, um die Anzahl vielleicht auf 10, 15 zu begrenzen. Und dazu gehört auch das Waschen. Also dieser alte Spruch früher, den wir immer noch gehört haben, wenn du dich nicht wäschst, dann kriegst du die Krätze, stimmt so ganz nicht. Richtiger wäre, wenn du die Krätze hast und wäschst dich nicht, dann kriegst du immer mehr Milben. Das wäre korrekt. Und so können Sie sich vorstellen, wenn jemand sich nicht gut bewegen kann, weil er alt ist, weil vielleicht auch das, ja, weil er eine Nervenerkrankung hat, die ihn daran hindert, dann hat er automatisch mehr Milben. Und ist natürlich dann auch eine höhere Ansteckungsquelle. Aber bleiben wir bei der gewöhnlichen Scabies, wo mit 12 Milben vielleicht besiedelt ist. Die sind oft an den Händen und im Genitalbereich, also bei den Männern am Penis. Und das ist auch der Weg, wie sie dann übertragen werden durch längeren Hautkontakt.
Wenn wir da nochmal auf die Behandlungsoptionen schauen, auch gerade in der Unterscheidung Scabies crustosa und gewöhnliches Scabies, wie würde man da vorgehen, wenn es tatsächlich so ein hartnäckiger Befall ist, den man selbst nicht in den Griff bekommt?
Also wenn es eine Scabies crustosa ist, dann zeichnen sie sich äußerlich schon mal dadurch aus, dass diese Menschen mit Schuppen übersät sind, weißlich. Und wenn wir einen solchen Patienten sehen, schon aus der Ferne, dann ziehen wir Schutzkleidung an. Ja, denn die sind ja mit Millionen von Milben besiedelt und da reicht also schon die leichteste Berührung. Da sind sie aber natürlich auch leicht zu diagnostizieren. Da reicht eine Schuppe, die lege ich unter das Mikroskop und sehe die Milben oder ich nehme eine vergrößerte Lupe, die wir ja alle zur Hand haben. Und dann geht das, was wir vorhin geschildert haben, seinen Gang. Das heißt, man muss diese Patienten, man muss sie duschen, man muss erstmal den groben Teil der Schuppen entfernen und dann geht man zweifach vor mit Lokaltherapie und der systemischen Therapie mit Tablette. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht die häufigste Form des Scabies. Mhm. Das ist die gewöhnliche Form. Und da gab es ein Mittel, das relativ wirksam war bis vor 15 Jahren, das Permethrin, und auch immer noch wirksam ist. Aber es scheint Milbenstämme inzwischen zu geben, die darauf nicht mehr so gut reagieren. Ob sie resistent oder weniger empfindlich sind, ist akademisch. Wir beobachten tatsächlich, dass Patienten immer wieder oder immer noch mit Scabies besiedelt sind. Es gibt aber glücklicherweise andere Präparate mit anderem Wirkungsmechanismus. Es gibt ein Präparat, das heißt Crotamiton, es gibt Benzylbenzoat. Das sind alles lokale Therapeutika, die, wenn richtig angewendet, wirksam sind. Mhm. Und es gibt oral das Ivermectin, also eine Tablette, die man schlucken muss. Man muss aber gleichzeitig beachten, dass die sogenannten Umgebungsmaßnahmen, also das, was ich tun muss, um die Scabies loszuwerden, komplexer ist als bei Lausbefall. Scabies-Milben können schon etwas länger auch außerhalb des Körpers überleben, nicht lange, aber es geht eine Weile. Und sie sind natürlich auch dann bei den Kontaktpersonen vorhanden. Und so kann es immer zu einem Ping-Pong-Effekt kommen. Denn wenn auch das Immunsystem sich gegen die Milben wehrt, wir kriegen keine spezifische Immunität in der Form, dass sie uns vor einer erneuten Infestation schützt. Das heißt, man muss, wenn Skabiesbefall da ist, alle Kontaktpersonen möglichst zur gleichen Zeit behandeln und muss dann auch eben die Kleider waschen, Bettwäsche waschen. Und wie gesagt, simultan, denn sonst geht es wieder hin und her.
Wie funktioniert das in einem Pflegeheim beispielsweise, wenn es da einen Ausbruch gibt? Das führt dann ja doch zu besonderen logistischen Herausforderungen.
Sie sagen es, unbedingt. Also das muss jemand in die Hand nehmen, der Erfahrung hat. Es gibt gute Fachartikel dazu, wo das genau beschrieben wird. Denn da ist natürlich die Anzahl der möglichen Kontaktpersonen sehr viel größer. Denn da reicht ja der ein ganz kurzer, loser Kontakt. Und diese Menschen muss man ausfindig machen. Vor allen Dingen dann, wenn sie immer noch wieder dort arbeiten, denn sie verteilen es ja wieder an die oder geben es weiter an Mitpatienten und an Kolleginnen und Kollegen. Und wenn jemand da keine Erfahrung hat, wie gesagt, kann man sich belesen, man kann das Gesundheitsamt mit einschalten, die sind da sehr hilfreich. Man muss dann wissen, dass man da seine volle Konzentration drauf verwenden muss und das ist nicht einfach nebenher zu schaffen.
Zum Thema Milben hat uns eine Hörerin eine E-Mail geschrieben. Sie fragt, es werden mittlerweile jede Menge Milbenstaubsauger und andere Milbengeräte angeboten. Sind diese überhaupt wirksam?
Ja, das betrifft aber jetzt wiederum wahrscheinlich die Hausstaubmilben. Also gegen Skabiesmilben ist mit Staubsauger wenig auszurechnen. Sie meint wahrscheinlich die Hausstaubmilben.
Über die haben wir noch gar nicht
gesprochen. Über die haben wir noch nicht gesprochen. Herr Mihorn sagte ja, es gibt verschiedenste Milben. Diese Hausstaubmilben ernähren sich nicht auf unserem Körper, aber jenseits unseres Körpers von Hautschuppen. Und das würde uns ja nicht weiter stören. Was sie ärgerlich macht, ist, dass unser Immunsystem auf einmal anfängt, auf deren Partikel zu reagieren mit einer, wie wir es nennen, Typ-1-Reaktion, also mit Heuschnupfen oder Asthma. Ja, dadurch, dass wir durch diese guten hygienischen Verhältnisse viele andere Parasiten, Endo- oder Ektoparasiten, nicht mehr haben, so wie Würmer, könnte man sich vorstellen, dass das Immunsystem sich jetzt, und dass es unterbeschäftigt war und dieser Teil des Immunsystems sich jetzt erst auf andere Körper wirft. Und das sind zum Beispiel eben Hausstaubpartikel, das können auch Pollen sein. Und das führt eben zu Heuschnupfen, Asthma. Und man kann sie nicht alle entfernen unbedingt, aber man hat dann Bezüge, die milbendicht sind und die man über die Bettdecken, Matratzen und Kopfkissen legt. Das ist eine Form. Und wer da wirklich schwer drunter leidet, der sollte zu einem Arzt gehen, zum Allergologen und kann hyposensibilisiert werden.
Von den Milben zu den Flöhen, wir haben eine weitere Anruferin, Frau Schmitz aus Dresden. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie gut. Bei Ihnen geht es um das Thema Katzenflöhe und Neurodermitis.
Ja, genau. Also ich habe von Kindheit an Neurodermitis und heute auch noch ein bisschen oder ab und zu. Und eben zwei Katzen. Und die sind eigentlich nur drin. Das sind eigentlich Katzen für draußen, aber ich halte die aus einem bestimmten Grund, behalte ich die nur drin in der Wohnung. Weil die aber eigentlich rausgehören, stehen die natürlich fast jeden Tag an meiner Türe und betteln. Und ja, irgendwann gibt man ja dann mal nach. Und da lasse ich sie eben trotzdem. Ich muss dazu sagen, ich wohne in so einem Wohnblock hier, in so einer Wohnblockanlage. Und deswegen lasse ich die manchmal, weil mir das leid tut, lasse ich sie dann doch manchmal raus, sodass die nur im Treppenhaus rumlaufen können. Jetzt habe ich mir auch mal gedacht, also was wäre, wenn die sich draußen da einen Floh einfangen, den sie dann bei mir einschleppen. Und ich mit meiner Neurodermitis, die ja sowieso manchmal aufgekratzte Hautstellen hat. Und dann dachte ich mir, kann so ein Floh in so einem Treppenhaus eigentlich überleben oder überlebt er nur auf Säugetieren?
Frau Schmitz, vielen Dank für den Anruf. Herr Sunderkötter, über das Thema haben wir am Anfang der Sendung schon kurz gesprochen. Wie überlebensfähig sind Flöhe in unterschiedlichen Umgebungen? Also wie groß ist das Risiko, dass tatsächlich dann von der Katze etwas überspringt und auch länger in der Wohnung oder im Hausflur überlebt?
Ja, von allen, die wir jetzt besprochen haben, sind die Flöhe, glaube ich, die am längsten leben können. Ja, ein Jahr, manche sogar bis fünf. Aber noch schlimmer sind die Larven, die verpuppt sind. Diese verpuppten Larven, die auch in leerstehenden Wohnungen sein können, die sind jederzeit fähig zu kommen. Und das tun sie, wenn Vibration da ist. Ja, das heißt also, wenn ein Haus leer gestanden hat und da waren vorher Flöhe drin, dann sind da einige Puppen. oder verpuppte Larven. Und wenn jetzt die ersten Tritte kommen, dann schlüpfen die und können also massiv Tiere befallen. Aber das betrifft eher Wohnungen, wo auch Verstecke und Ritzen sind für solche Flöhe. Ein steinernes oder befliestes Treppenhaus ist da keine so große Gefahr. Da wäre das Risiko eher gegeben durch andere Tiere, die da im Haus wohnen, wenn die zufällig Flöhe haben und mit den Katzen dann Kontakt haben.
Frau Schmitz, vielen Dank nochmal für diesen Impuls. Herr Sunderkötter, uns haben einige Fragen erreicht zum Thema Bettwanzen. Ist jetzt nicht im Fokus der heutigen Sendung, aber vielleicht können wir doch noch die letzten anderthalb Minuten der Sendung nutzen, um auf diese Parasiten einzugehen. Was machen die und warum kommen die zu uns Menschen?
Na, die möchte man nicht haben. Sie kommen aus dem gleichen Grunde wie die anderen, die wir besprochen haben. Auch sie mögen unser Blut. Sind auch nicht wählerisch. Sie sind genauso ein lichtscheues Gesindel, wie es die Flöhe auch sind. Ja, dadurch, dass man sie oft dann hinter Lichtschaltern findet, ja, kommt wahrscheinlich auch der Begriff Verwanzen, ja, wenn man andere Geräte dort an den gleichen Stellen platziert. Also, sie kommen auch meist nachts, fallen den Menschen, saugen Blut, malen, weil sie hungrig sind, gleich mehrere Stellen. Das heißt, es kann durchaus ähnlich aussehen wie bei Flohstichen. Sie sondern über ihre Schenkel, da ist eine sogenannte Stinkdrüse, ein Sekret ab, das einen unnachahmlichen Geruch hat. Also dadurch kann man sie meist auch riechen, wenn sie da sind. Und sonst muss man eben nach Kotballen schauen, die am Bett sind.
Sie sind von der Größe aber auch durchaus so, dass man sie mit bloßem Auge
sieht. Die kann man mit bloßem Auge sehen,
im Unterschied
aber,
zu ja, den Milben beispielsweise.
Aber sie sind lichtscheu. War mal in so einem Hotelzimmer, wo die wohl waren, habe aber die Nacht keine zu Gesicht bekommen. Nein, aber die schleppt man leichter fast als alle die eben genannten ein über Zimmer, die befallen sind, auf denen man auf Reisen war. Die haben offenbar ein Sinnesorgan für Wäsche. Und wenn man Wäsche auf dem Fußboden liegen lässt in solchen Hotelzimmern, dann können die Wanzen da hineinkriechen. Sie kriechen dann auch in die Koffer. Also da sollte man schon ein bisschen aufpassen, ja, keine Wäsche auf dem Fußboden liegen lassen. Wenn man sie auf diese Weise mal eingeschleppt hat, sind sie schwierig, wieder loszuwerden. Also da würde ich mir schon auch die Hilfe eines Kammerjägers versehen, der da berät. Und wir haben, glaube ich, nicht die Zeit, das jetzt im Einzelnen zu eräußern, aber da gibt es bestimmte Vorkehrungen. Nachher hat man die Matratze im Zimmer liegen, drumherum ist ein Klebestreifen und mit Wanzengift und da werden sie angelockt.
Heben wir uns für die nächste Sendung auf. Läuse, Flöhe und Milben. In der Sprechstunde haben wir heute über die gesundheitlichen Probleme gesprochen, die diese Parasiten auslösen können, vor allem auf der Haut. Als Experte war dafür Professor Kurt Sunderkötter bei mir im Studio, Direktor der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie am Uniklinikum Halle-Saale. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Sunderkötter.
Hat mir Spaß gemacht.
Danke. Ja, vielen Dank. Nachhören können Sie diese und andere Sprechstundenausgaben wie immer online unter deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.